Einen wunderschönen guten Morgen. Ist das schön, wieder hier zu sein? Ich muss ja gestehen, als es gerade hieß Kaufhaus und Kitsch, da hatte ich kurz Panik, dass wir jetzt hier Wham! Last Christmas hören. Okay, gut, war ich nicht der Einzige. Weil, um ehrlich zu sein, White Christmas ordne ich nicht unter Kitsch ein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde das ein wunderschönes Lied, Katharina. Ich kenne es allerdings bisher nur in der Originalversion mit dem Herrn Crosby, der das singt, mit dieser tiefen, sonoren Stimme. O komm, du Morgenstern. Ich wurde heute Morgen oder gestern Abend in einem Gespräch darauf hingewiesen, dass dieser Liedtitel auch der Ausruf eines Kombattanten in einem mittelalterlichen Duell sein könnte. Aber es geht um ein Weihnachtslied. O komm, du Morgenstern. Als ich dieses Lied für diese Predigtreihe ausgesucht habe, dachte ich, das Lied ist so alt wie Weihnachten selbst. In meiner Wahrnehmung. Das könnte daran liegen, dass ich 1990 geboren wurde. Was bedeutete Mitte der 90er, als mein Langzeitgedächtnis langsam anfing, solche Dinge wie Weihnachtslieder wahrzunehmen, war dieses Lied sehr fest im Repertoire meiner Heimatgemeinde verankert. Und als ich mich dann in der Vorbereitung für diese Predigt ein wenig mit diesem Lied beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, ein beachtlicher Teil der Mitglieder unseres Bundes und auch ein Teil unserer Gemeinde dürfte sich noch an Zeiten erinnern, als dieses Lied gar nicht existiert hat. Das findet sich nämlich erst seit 1975 im evangelischen Gesangbuch. Da ist die Erstveröffentlichung gewesen. Es könnte also Menschen hier geben, für die war das ein Lied ihrer Kindheit und Jugend. Verfasst von Ottmar Schulz, der übrigens leider Ende letzten Jahres heimgegangen ist, am 29. Dezember. Und auch wenn Ottmar Schulz 1982 in die evangelische Landeskirche übergetreten ist, für die er sehr viele Jahre in Hessen Rundfunkarbeit geleistet hat, ist an dieser Stelle anzumerken, dass Ottmar Schulz eigentlich mal einer von uns gewesen ist, ein Baptist. Der ist in einer Ruhrgebietsgemeinde mit 14 Jahren getauft worden. Und zumindest als er das Lied O komm, du Morgenstern geschrieben hat, war er noch Mitglied der Baptistengemeinde in Frankfurt am Main. Man könnte also behaupten, dass dieses Lied baptistisches Liedgut ist, in seiner deutschen Version zumindest. Denn, das werdet ihr den Fußnoten gerade auch entnommen haben, das Lied ist nicht ganz von ihm. Die deutsche Version ist von ihm. Es ist in erster Linie eine deutsche Interpretation des deutlich älteren Kirchenliedes O Come Emmanuel von John Mason Neal aus dem Jahr 1851. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter zurück. Auch John Mason Neal hat eigentlich nur Übersetzungsarbeit geleistet, denn eigentlich gibt es noch eine katholische, lateinische Vorlage, Veni, Veni, Emmanuel. Die findet sich seit 1710 in diversen Liedheften und wird immer und immer mal wieder in irgendwelche anderen Sprachen und Melodien überführt. Jetzt haben wir die lateinische Urversion des Liedes gefunden, aber auch die lateinische Urversion des Liedes ist nicht die Urversion des Liedes. Denn der Ursprung dieses Liedes findet sich eigentlich in der katholischen Adventsliturgie, genauer gesagt in den O-Antiphonen. So, jetzt schaue ich in verwirrte Gesichter. Ich finde, O-Antiphonen ist ein tolles Wort und berechtigterweise sorgt das hier für den einen oder anderen stirnrunzelnden Blick. Und ich muss dann immer an den Lehrer aus der Feuerzangenbowle denken und denke mir, da stellen wir uns jetzt mal ganz dumm und fragen, was ist denn eine O-Antiphone? Fangen wir mit der Antiphone an. Eine Antiphone kennt ihr alle, auch wenn ihr es nicht wisst. Antiphonen sind Wechselgesänge oder Wechsellesungen. Also im Wesentlichen das, was wir manchmal mit den Psalmen machen, Wenn hier vorne einer steht und liest den ersten Vers und die Gemeinde liest den eingerückten Vers. Oder die Männer lesen die erste Hälfte, die Frauen das eingerückte, wie man das auch immer machen möchte. Das ist im Wesentlichen eigentlich eine Antiphone, nur dass die Katholiken das gerne ein wenig gesungen und auf Latein machen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wenn wir wissen, was eine Antiphone ist, was ist denn da eine O-Antiphone? Nun, O-Antiphonen sind Antiphonen, also Wechselgesänge, die alle womit anfangen? Mit O. Sehr schön. Und zwar sind das die Wechselgesänge, die in den letzten 7 Tagen vor Weihnachten gesungen werden. Also in einem Kontext, wo man in den letzten 7 Tagen vor Weihnachten jeden Tag Messe feiert. Das würde uns ja nicht passieren. Jeder dieser Anrufungen beginnt mit einem der messianischen Hoheitstiteln Jesu. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzeln, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker, O Immanuel. 7 Stück, hat Ottmar Schulz sich gedacht, ist mir ein bisschen viel. Ich nehme 3. Der Morgenstern ist geblieben, der als Verkörperung des Lichtes gebeten wird, Licht in die Dunkelheit unserer Welt zu bringen, die Finsternis aus unserer Welt zu vertreiben. Der Sohn aus Davids Stamm, eine etwas sprachlich bekanntere Version oder einfacher zu verstehende Version des Satzes Schlüssel aus Davids Stamm, der Sohn aus Davids Stamm, wird gebeten, uns von Knechtschaft und Schuld frei zu machen, so wie auch das Volk Davids ja bereits die Erfahrung machen konnte, von Gott aus Knechtschaft befreit worden zu sein. Und dann zum Schluss noch Jesus als der Herr, der gebeten wird, an unserer Seite zu stehen, bis dann am Ende mal alles vorbei ist. Und zwischen all diesen Strophen die Aufforderung an die Gemeinde, die Aufforderung an die Christenheit, die Aufforderung an die Welt, freut euch. Freut euch, weil der Herr nahe ist. Freut euch und singt Halleluja, der Herr ist nah. Ich finde diesen Strophen, den wohnt zunächst einmal eine sehr ernüchternde Erkenntnis inne. Auch beinahe 2000 Jahre, nachdem Jesus auf der Welt gewandelt hat und zur Zeit der Abfassung des Liedes knapp 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg steht fest, so richtig draus lernen tut die Menschheit nicht. Als Schulz das Lied geschrieben hat, war die Situation, dass er nicht einmal in seine Geburtsstadt hätte zurückreisen können, denn geboren wurde er in Brandenburg an der Havel. Und zwischen dem Ruhrgebiet, beziehungsweise Frankfurt am Main, wo er dann war, und Frankfurt an der Havel war was? Eine große Mauer. Und während der Kalte Krieg und die drohende Gefahr einer Eskalation die Welt in Atem hielt. Das war die Zeit, in der er dieses Lied geschrieben hat. Lieber Morgenstern, komm doch und vertreib dieses Dunkel aus unserer Welt. Heute, gut 50 Jahre später, ist die Mauer weg. Dafür tobt ein Krieg im Osten Europas. Einer in Israel. In Syrien haben heute Morgen, glaube ich, die Rebellen Damaskus eingenommen. Im Herzen Europas. Da haben sich die Säulen der Europäischen Union irgendwie drauf geeinigt, einen Wettbewerb daraus zu machen, wer denn die Regierung am schnellsten mit Schmackes vor die Wand fährt. Und bei jeder Wahl, die in letzter Zeit stattgefunden hat, gewinnen irgendwie immer mehr Extremisten an Macht. Es mangelt also, wenn wir mal ganz realistisch sind, nicht unbedingt an Dunkelheit in unserer Welt. Da ist genug Dunkelheit, die so ein schöner, heller Morgenstern lieber gestern als morgen vertreiben könnte. Meiner Meinung nach mangelt es auch nicht an Knechtschaft, von der in der zweiten Strophe die Rede ist. Selbst in unserem Land, nur vielleicht mit der Abwandlung, dass wir Menschen uns die Form unserer Knechtschaft heute allzu oft selber erschaffen. Anerkennung in den sozialen Medien, Geld und finanzieller Status, Materialismus, der Drang, immer das neueste Modell oder die neueste technische Spielerei haben zu wollen, die Angst, nicht genug für die Rente beiseite schaffen zu können. Aber bei all diesen nüchternen Erkenntnissen, dass wir auch heute noch irgendwie nicht ganz das Reich Gottes erlangt haben, hören die Strophen ja nicht auf. Im Gegenteil. Sie rufen danach, dass Jesus kommt und sich dieser Sachen annimmt. Dass Jesus endlich kommt und mit den Verhältnissen auf der Erde aufräumt. Gerechtigkeit für alle. Gerechtigkeit für alle. Licht statt Dunkelheit, Frieden statt Krieg. Das passt zum klassischen Motiv des heutigen zweiten Advent. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der zweite Advent steht unter der Überschrift der Erwartung der Wiederkehr Jesu. Ein Thema, das eigentlich mal das Zentrum des christlichen Denkens war und heute vielleicht ein bisschen an den Rand gerückt ist. Wer möchte auch schon, dass der Herr morgen wiederkommt, wenn man es gerade geschafft hat, die letzte Rate fürs Auto abzubezahlen? Ich treffe tatsächlich eher selten Christen, die wirklich auf die Wiederkunft Jesu zu ihren Lebzeiten hinfiebern. Treffe ich selten. Und gerade wenn man die Offenbarung liest, dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass es irgendwie angenehmer ist, wenn das mit den ganzen Begleiterscheinungen erst passiert, wenn ich schon nicht mehr da bin. Und wenn ich dann doch mal jemanden treffe, der sagt, ja, natürlich darf der Herr morgen wiederkommen, besser morgen als übermorgen, dann sind das in der Regel Menschen, dessen Leben gerade eher suboptimal verläuft. Dann sind das Menschen, die am Boden sind, die sich von der Welt und der Gesellschaft zurückgelassen fühlen. Das sind in der Regel die Menschen, die sich über die Endzeit momentan am meisten freuen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, in der Ukraine gibt es viele Christen, die gerade sagen würden, wenn Jesus morgen wiederkommt, super Timing. In Syrien vielleicht auch, wenn es da noch Christen gibt. Aber genau das sind die Menschen, die der zweite Advent mit seiner Botschaft ansprechen will. Die, die mühselig und beladen sind. Die Menschen, die in der Gesellschaft ganz unten stehen, vergessen oder übersehen. Die Blätter, die schon früh vom Baum fallen und eine Krankheit anzeigen, als alle noch denken, die anderen vielen grünen Blätter würden dafür sprechen, dass der Baum gesund ist. An diese Menschen will sich der zweite Advent wenden mit einer frohen Botschaft, die da lautet: Er kommt. Er kommt wirklich. Es ist der Refrain des Liedes, der sich an die Menschen wendet, der gerichtet ist an die Menschen. Freut euch, der Herr ist nah. Die Strophen, die sind gar nicht für uns, diese ernüchternden Strophen. Die Strophen sind nicht für uns, die Strophen sind eine Botschaft an Gott. Du Gott, du Jesus, hier unten läuft es zwar ganz okay, wir halten deine Kirche so gerade eben am Laufen, aber es wäre Verbesserungspotenzial da, wenn du runterkommst und vorbeischaust. Also, wir warten. Das ist die Botschaft an Gott. Und dann ist da die Botschaft an die Menschen. Freut euch. Freut euch, der Herr ist nah. Die Botschaft an die Menschen ist, so wie der Frühling auf den Winter folgt und der Sonnenschein auf den Regen, so wie der Morgen auf die Nacht folgt, so wird auch auf die Zeiten der Dunkelheit die Zeit des Lichtes folgen. Auf die Zeit der Ungerechtigkeit wird die Zeit der Gerechtigkeit folgen und darum Kopf hoch und nach vorne schauen. Und das ist nicht ein Kopf hoch und nach vorne schauen, wie man das seinem Kumpel irgendwie sagt, wenn der gerade seine Klassenarbeit vergeigt hat, so nach dem Motto, wird schon wieder. Es ist ein sehr praktisch gedachtes Kopf hoch und nach oben schauen. Weil ich nur mit erhobenem Haupt und nach vorne gerichtetem Blick in der Lage bin, zu erkennen, wo schon überall Zeichen seiner bevorstehenden Ankunft sichtbar sind. Das ist ein bisschen so wie meine letzte Woche. Jetzt hatte ich mich ja nun letzte Woche ganz altmodisch und überhaupt nicht mehr in Mode mit Corona eingesteckt. Ne? Dachte man, gibt es schon gar nicht mehr, aber gibt es noch. Und da lag ich flach. Meine Frau auch. Deswegen waren auch letzte Woche die beiden einzigen Menschen, die das Monatslied kennen, nicht da. Jetzt hätte ich mich natürlich mit meinen ganzen Coronaviren in meinem eigenen Elend suhlen können und darüber jammern, wie schrecklich es mir geht und klagen, dass diese schreckliche Zeit des Leidens niemals enden wird und nie vorbeigeht. Und vielleicht habe ich das auch ein kleines bisschen getan. Meine Frau mehr, sagt sie. Aber viel schöner war es doch, nach vorne zu schauen, wissend, dass ich in irgendeiner fernen Zukunft wieder gesund sein werde und vor euch zu stehen. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dass ich eines Tages wieder gesund sein werde, dann werde ich feststellen, dass es mir jeden Tag ein kleines bisschen besser ging als am Tag davor. Irgendwann war ich sogar wieder in der Lage, am Schreibtisch zu sitzen. So ist es doch auch so, dass es natürlich sinnvoll und richtig und wichtig ist, die dunklen Stellen unserer Welt zu benennen und sie vor Gott zu bitten. Ich zitiere wieder Maximilian Zimmermann: Mist ist Mist und muss auch Mist genannt werden. Und es ist auch sinnvoll, das Gott zu bringen und Gott zu sagen: Gott, bitte bring das doch mal in Ordnung. Aber es ist genauso wichtig, dass wir dann an dieser Stelle nicht aufhören. Dass wir dann nicht uns zusammenkauern, uns in unsere Decke einwickeln und sagen, oh, die Welt ist so dunkel, das macht mich traurig, ich habe keine Lust mehr. Nein. Sondern, dass wir vertrauensvoll den Blick heben und nach vorne schauen, in der Gewissheit, dass Gott sich dieser Dinge irgendwann annehmen wird. Und dann fällt mir plötzlich dieser Mensch auf, der mitten in der tiefsten Krise seines Lebens seinen Glauben neu findet. Weil ich meinen Blick erhoben habe und in der Lage bin, ihn zu sehen. Oder mir fallen plötzlich die beiden Menschen auf, die in einer Welt, die von Hass regiert wird, mit einmal die wahre Liebe entdecken. Dann fallen mir all die Menschen auf, die inmitten von Weihnachtsstress und Hektik die Zeit finden, einen Schuhkarton für arme Kinder zu packen, einem Obdachlosen ein Brot zu bringen oder der Welt ein ermutigendes Adventslied zu bringen oder einen Adventsbazar für die Balaka-Farm in Malawi zu organisieren. Wenn ich meinen Blick hebe, und nach vorne schaue und darauf vertraue, dass irgendwann alles gut werden wird, dass irgendwann das Reich Gottes anbrechen wird, dann kann ich auch jetzt und heute schon sehen, wo die ersten Zeichen sind, wo die ersten Funken aufglühen, wo die ersten Teelichter in der Dunkelheit brennen. Das ist die Botschaft des zweiten Advents. Und das ist die Botschaft des Liedes von Ottmar Schulz. Natürlich die Bitte an Jesus, hier irgendwann mal endlich ordentlich aufzuräumen. Und auch die Bitte, uns bis dahin nicht alleine zu lassen, weil wir es bis dahin alleine nicht schaffen. Aber vor allen Dingen die Aufforderung an die Menschen, die Aufforderung an die Gemeinde. Freut euch, der Herr ist nah. Und zwar so nah, dass wir heute schon sein Wirken in dieser Welt sehen können. Dass wir seine Spuren auch heute schon entdecken können, weil das Licht des Morgensterns bereits in der Ferne aufleuchtet. Der zweite Advent will ermutigen, den Kopf zu heben und nach diesen Zeichen Ausschau zu halten. Vor allem aber mit einem fröhlichen Halleluja auf den Lippen. Darauf zu vertrauen, dass wir eines Tages, so dunkel es gerade auch sein mag, dass wir eines Tages in seinem Licht stehen werden. Amen.